Willkommen zu einer neuen Episode vom Nivona Podcast Kaffeemomente. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind bei Episode Nummer 10 angekommen. Ich bin die Charlene und ich moderiere zusammen mit Kai.
Hallo Charlene, mein Name ist Kai Wolf von Nivona und wir haben heute in der Episode 10 einen Gast dabei. Christian, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
So viele Fragen.
Ja, danke erstmal. Hallo zusammen. Schön, dass ich euer Gast sein darf. Ich bin tatsächlich der Christian Effer und komme aus dem schönen Siebengebirge. Das liegt genau zwischen Köln und Bonn. Und ja, wie der Name sagt, unterhalb der sieben Berge haben wir ein kleines Café. Ich bin, wie nennt man das, Wohlseinsverführer. Was macht man alles mit Kaffee? und lasse Menschen an einer wirklich althergebrachten Kultur teilhaben, nämlich Kaffee trinken und Kaffee zelebrieren. Also nach dem Motto, nicht Kaffeetrinker, sondern Kaffeegenießer.
Wie genau machst du das denn, Chris? Was, also inwiefern hast du mit Kaffee zu tun und was genau verbindet dich denn auch mit Kaffee?
Was mache ich genau mit Kaffee? Ich habe einen Partner und Freund, der Lutz Neumann. Der Lutz Neumann ist in der Deutschen Röstergilde und wir haben uns irgendwann mal kennengelernt. Zu der Zeit hatte ich selber noch gar keinen Kaffee, sondern wir haben eine Filmproduktionsfirma gehabt und haben eigentlich auf unseren Reisen in der Welt immer nach gutem Kaffee geschaut, weil es den so richtig, und jetzt seht mir das hoffentlich alle nach, liebe Zuhörer, für mich so richtig nicht kaufbar war in Deutschland. Es gab einfach keinen so richtig guten Kaffee, schon gar nicht auf der Industrieseite. Ja, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, den müssen wir uns doch selber machen. Und so ist eigentlich die Story begonnen, übers Kaffee rösten, erstmal unseren eigenen Geschmack definieren lernen, was für Kaffeetrinker oder Genießer sind wir beide, der Lutz und ich. Sind wir Filterkaffeetrinker, Espressotrinker? Da ist eine riesen Bandbreite, die es da zu erobern gilt. Ja, und wenn ich ehrlich bin, ihr zwei, dann bin ich da heute noch dran. Das ist alles so schön überall.
Never-ending-Story, ja.
Sowohl Filter. Das heißt, also heute ist es jetzt so, wir haben auch unser Kaffee im Siebengebirge und also wir rösten unsere Waren selber, wir kaufen selber ein und wir verführen auch unsere Gäste in einem kleinen Kaffee im Siebengebirge, wo man halt auch mal Sorten bekommt, die man vielleicht so als Nichtkönner eventuell auch gar nicht so zu Hause direkt hinbekäme. Aber hier kann man sie halt perfekt vorführen oder eben den Leuten ein gutes Trinkgefühl geben. Und über das Interesse wächst ja auch dann bei dem einen oder anderen der Wunsch, selbst mal Barista zu werden. Und das ist dann auch so das Finale bei uns. Man kann Kurse buchen und sich dann dementsprechend ja, fortbilden, beziehungsweise zum Kaffeefreund hocharbeiten. Was mag ich? Was ist so meine Leidenschaft für mich? Ohne das beruflich zu nutzen, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Werde ich Barista, um damit Geld zu verdienen? Oder möchte ich zu Hause einfach perfekt meinen Kaffee zubereiten und genießen können? Und wo kaufe ich den ein? Alle diese Fragen. Und das haben wir so auf unser großes Deckblatt geschrieben. Ja, Kaffee bei Freunden, das ist unser Motto.
Was bedeutet denn Kaffee bei Freunden für dich persönlich?
Ich sag mal so, beim Kaffee ist es doch so. Ich erinnere mich als Kind, wenn ich so zurückdenke, wenn man sonntags am Kaffeetisch saß oder noch früher, man war oben am Spielen, am Etage höher und es roch auf einmal nach Kaffee, dann wusste man doch eigentlich schon, es kommen Freunde zu Besuch, weil wen lädt man sonntags ein? Menschen, mit denen man eine schöne Zeit verbringen möchte, mit denen man zusammen über schöne und lustige Dinge, ernste Themen reden möchte, aber dabei immer ein leckeres Stückchen Kuchen und eine leckere Tasse Kaffee. Und so ist man auch als Nicht-Kaffeetrinker eben eher über den Begriff Freundschaft zu dem Thema schon eingestimmt, sage ich mal. Und bei mir ist es auch so hängen geblieben. Also Kaffee ist zum Thema Freundschaft so positiv assoziiert. Also eigentlich findet doch überall Freundschaft statt, wo Kaffee ins Spiel kommt. Ich habe noch nie vor der Hinrichtung jemanden Kaffee trinken sehen. Also von daher würde ich doch sagen, ist das für mich die allumsponnende Aussage zum Thema Kaffeegenuss. Das geht immer mit Freundschaft einher, mit Wohlbefinden und Miteinander sein.
Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt. Wir fragen unsere Gäste ja immer, was denn ihr persönlicher Kaffeemoment ist. Da kommt bei dir wahrscheinlich auch viel mit Freundschaft dazu, oder? Was ist denn deiner?
Ja, jetzt hoffe ich nicht, dass ihr mich auf den Scheiterhaufen stellt, aber mein schönster Kaffeemoment ist ganz egoistisch, mein eigener morgens früh. Also ich bin trotz meiner Leidenschaft zum Kaffee und auch der ja, wie sagt man, man will ja jetzt nicht so von sich selber immer so sprechen. Ja, man ist Gastgeber, aber ist man ja in einem Café. Man hat ja ständig Gäste. Und mein schönster Kaffeemoment ist der, wie gesagt, ich wohne im schönen Siebengebirge. Das Auge kann hier noch weit streifen. Man hat, müsst ihr euch vorstellen, 380 Meter hohen Berg vor den Augen, davor nur Wiese. Und wenn ich dann da morgens meinen ersten Espresso, den ich aus einem, in meinem Fall jetzt zu Hause, Handhebelgerät gepresst habe, das ist eine Aktion, die dauert auch fast eine Viertelstunde, mit Handmaßnahmen, Mahlen der Bohnen, das zelebriere ich und das ist mein Kaffeemoment.
Hast du denn eine besondere Lieblingskaffeebohnensorte, die du für den Espresso verwendest?
Es gibt für mich in jedem Zubereitungssegment eine besondere Sorte, die ich mag. Beim Filterkaffee sind das dann eben schon mal, wie du gerade sagtest, ist das schon mal eine Sorte, ein Single Origin, wo auch nur eine Sorte verarbeitet wird. Aber beim Espresso ist es ja ein Blend in meinem Fall. Das sind insgesamt 4 Sorten, die ich darin mag. Also es sind 3 Arabica-Sorten und einer sorgsamen und feinfühligen Menge Robusta dazu geblendet auch. Wir rösten bei uns Sorten rein. Dadurch hat der Espresso seine Qualität für mich.
Kannst du uns denn vielleicht noch einmal kurz abholen mit dem Begriff Blend, vielleicht für die oder denjenigen, die jetzt da nicht so viel mit anfangen können?
Ja, natürlich, gerne. Kaffee ist ja ein Massenprodukt. Das heißt, es gibt eine unfassbare Menge Bedarf zu befriedigen, werktäglich. Ich habe irgendwann mal gehört, die Stadt Köln, also meine Heimatstadt hier, braucht 550 Tonnen im Monat und das muss ja irgendwo herkommen. So, und jetzt, wenn ich sage, was kann denn den Faktor beeinflussen, dass ich diese Menge hergestellt bekomme? Das ist natürlich Zeit. Das heißt, beim Rösten muss ich eben sehen, dass ich große Mengen in einer kurzen Zeit hergestellt bekomme. Und deshalb das Gegenteil vom Blend ist eben dann die Mischung. Das heißt, dann werden Kaffeesorten zusammengebracht, bevor sie geröstet werden und dann gemeinsam in die Trommel idealerweise oder eben in Industrieanlagen geröstet. Das hat den Nachteil, dass natürlich jede Bohnensorte oder es ist wie beim Wein, jede Rebe, jede Traube hat eine andere Größe. Und kleine Bohnen werden natürlich bei derselben Zeit und der gleichen Temperatur schneller überröstet oder eben verbrannt, sage ich mal, als die etwas größeren. Das ist ein unhomogenes Röstergebnis. Und bei einem Blend, um deine Frage zu beantworten, bei uns ist es so, dass wir jede Sorte, die wir verwenden, auch für sich alleine rösten und wenn die fertig sind, das heißt jetzt in dem Fall mein Espresso, bei 4 Sorten haben wir 4 Röstvorgänge und nach den Röstvorgängen können wir dann den Geschmack über den Blend, indem wir sie nachträglich zusammenführen, komponieren oder bestimmen.
Wie tastest du dich als Röster denn an die perfekte Röstung ran? Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich mag das, das und das, wie gehst du davor, damit der Kunde am Ende sagt, oh, Heaven, ich will nichts anderes mehr?
Ja. Da kann ich euch jetzt eine schöne Geschichte zu erzählen. Die ist allerdings sehr, wie soll ich mal sagen, man sagt ja immer, Kaffee ist edel, das ist toll. Ich habe auch ein Beispiel, wo das mal ganz anders zustande gekommen ist, aber sie ist vielleicht gerade da im Hinblick sehr erzählenswert.
Dann hau mal raus.
Ja. Ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Freund, das darf ich so sagen. Wir sind lange befreundet, lange bevor er im Fernsehen bekannt wurde. Das ist der Michael Manousakis aus den Steel Buddies. Und der kam irgendwann zu mir, Chris, hör mal hier, mein Kaffee, Katastrophe. Irgendwie müssen wir mal was hier zusammenstellen. Aber weißt du, das muss so schmecken, das muss auch knallen. Das muss auch irgendwie, verstehst du? Also ja. Das ist die
Man
Aussage.
Man hat die Stimme im Ohr, ne?
Ja, vor seinem geistigen Auge, dieser Riesenmensch. Und dann sagt er, und sieh jetzt zu, dass du das irgendwie hinkriegst, weil ich will jetzt nicht mehr ewig warten. Mach das mal fertig, nächste Woche komme ich das probieren. Ja. Und genauso wie es sich jetzt gerade bei euch anhört, warte, hört es sich dann in meinem Kopf an, weil ich überhaupt ja gar nicht weiß, ja, was meinst du denn mit stark? Also viele Leute sagen ja immer starker Kaffee. Und zum Beispiel, wenn ich einen Espresso mache, weiß man als Fachmann, ein Espresso ist nicht stark, er ist aromatisch, er ist sehr kräftig, aber er ist nicht stark, er hat nicht viel Koffein. Ja, und wie taste ich mich jetzt an sowas ran? Das geht wirklich nur übers Probieren. Dann ist das so, dann dauert das Wochen, weil immer wieder, wenn, kommen wir wieder auf die vorherige Aussage, Blend zurück. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank die Möglichkeiten, weil ich ja meine fertig gerösteten Produkte da habe, zu sagen, ja gut, dann kriegt er halt eben 50% Robusta. Wenn das ein indischer AAA Parchment ist, um mal ein Fachbegriff rauszuhauen, hat er einen sehr, sehr guten Robusta, der durchaus sehr auch koffeinlastig ist, und den mit einem guten Brasilianer, um den Preis noch irgendwie halten zu können, in Kombination verblendet wird, dann, um es auf den Punkt zu bringen, ich darf das Rezept jetzt hier nicht verraten von Manoussakis, der Kaffee ist fertig, aber wir haben das gefunden, das geht nur was probieren. Und am Ende ist es so, er hat, da kann mich jetzt von euch gerne noch jemand was zu fragen, aber ich sage das Wort mal, er hat auch ein gutes Lebensmittel, weil wir Wert darauf legen, dass die Prozesse sauber eingehalten werden. Wir haben ein preiswertes Produkt, das heißt, es ist den Preis wert, weil die Handarbeit und die Qualität, die wir selber einkaufen, zu dem Geschmackserlebnis geführt hat, was er mochte. Und dann weiß ich am Anfang nie, was das sein wird. Es kann auch sein, dass der, ich sage jetzt mal unter uns, einen Jirga-Cheffe, weil er diese Säure, diese Frucht total geil findet und sagt, dazu muss Robusta, dann würde ich jetzt sagen, als Röster, nee, mache ich nicht. Ich versau mir den Jirga-Cheffe nicht. Aber vielleicht er als Kunde, der das bezahlt, ist für ihn ist es die Offenbarung. Ich kann das vorher nie sagen. Also es ist wirklich eine Geschmackssache, und das würde ich auch als Lanze gerne für alle Kaffeekonsumenten generell brechen. Wenn ihr euch sicher sein könnt, dass ihr ein gutes Lebensmittel bekommt, dann probiert es doch aus. Also die Range ist so groß, es gibt nicht das Einmaleins des Geschmacks. Es muss einem schmecken und man muss sich sicher sein, das Produkt, was man bekommt, muss von einwandfreier Qualität sein. Dann ist the sky's the limit, sage ich.
Christian, gib uns doch bitte genau zu dem Thema mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal 3 Fakten mit auf den Weg über das Thema Kaffee und auch über die Zubereitung.
Damit wir nie wieder bitteren Kaffee trinken müssen.
Okay, das sind jetzt eigentlich 2 Paar Schuhe. Ich versuche beide mal zu, das Einmaleins eines guten Kaffees für mich. Ich stelle doch mal umgekehrt die Frage. Was ist denn überhaupt das allerwichtigste Zubehör bei Kaffee machen? Das haben die meisten gar nicht auf der Pfanne, ihr wahrscheinlich jetzt schon, aber ich möchte das Stichwort mal von euch hören. Was ist das Wichtigste, bevor ich anfange mit Kaffee mahlen?
Also sehr wichtig ist auf der einen Seite das Wasser natürlich, weil Kaffee zu 98% aus Wasser besteht.
Es ist tatsächlich das Wasser. Mensch, Leute, die sagen auch immer, ja, da bin ich hier. Deshalb die 3 wichtigsten Faktoren im Kaffee hier im Siebengebirge. Wir haben scheiß Wasser. Und da sagen die Leute, was soll ich denn daran machen, um mal auf Kölsch zu formulieren, hör mal, Hanne, das Wasser war doch so im Hahnkütt, ne? Was soll ich da machen, da drehe ich das um, das kütt doch raus, was soll ich da, habe ich so eine Kalkflitterin geschraubt und seitdem, ja, schmeckt das, ich habe keine Ahnung. Da sage ich denen, ja, Leute, habt ihr schon mal Wasser aus dem aus dem Konsum probiert? Wie schmeckt euch denn Vittel? Wie schmeckt euch Volvic? Wie schmeckt euch Evian? Wie schmeckt euch die Eifelperle? Es gibt so viele Wässer, ein Tipp wäre doch mal, Tipp 1 von mir, trinkt euch doch mal durch Wasser durch, und wenn das Wasser in der Basis euch mal schmeckt, dann nehmt das doch mal für euren Tank, Stichwort Nivona, Kaffeevollautomat, einen Tank, den kann man befüllen mit was man möchte. Warum muss das Leitungswasser sein? Ja, schraubt den Filter rein, damit die Maschine möglichst frei von Schadstoffen und Schadpartikeln ist, die auch im Wasser sind, was aus der Leitung kommt. Das ist allerdings auch noch in Wässern so, die man kaufen kann. Das hat aber nichts mit Lebensmittelqualität zu tun, sondern es sind einfach Verunreinigungen, die da sind. Und so ein Filter filtert die halt raus. Also Regel Nummer 1, macht euch echt Gedanken um euer Wasser. Tipp Nummer 2 für mich unabdingbar ist, beschäftigt euch mit Temperaturen. Viele trinken ihren Kaffee extrem heiß. Und ich habe gelernt für mich in meiner Erfahrungszeit als Kaffeekonsument, dass Hitze eher abträglich ist für Geschmack. Es fördert Bitterstoffe, es kann man besonders gut bei Filterkaffees, die von hoher Güte sind, feststellen. Lasst euch mal die Zeit und lasst den kalt werden und trinkt über jede 10 Grad Stufe mal eine Tasse Filterkaffee und stellt mal fest, wie sich das verändert, wie die Fruchtnoten auf einmal nach vorne treten, wie der Körper verschwindet und all diese ganzen Dinge. Und das ist nachhaltig wichtig, dass ihr da mit der richtigen Ausgangstemperatur, also Eingangstemperatur arbeitet. Das beschert euch am Ende auch die perfekte Extraktion. Punkt Nummer 3, die Kaffeebohne. Tipp Nummer 3 ist, werdet gute Kaffeekäufer. Wie kann ich das werden? Also es ist tatsächlich so, es gibt so 2 chemische Grundsubstanzen, die nicht sehr gewollt sind im Kaffee. Und die finde ich auch nur beantwortet bei einem Röster vor Ort, der euch zu den Fragen auch direkt zu seinen Röstungen die Antwort geben kann. Hat auch wieder was mit Temperatur zu tun, wie er röstet. Zum Beispiel das Wort Acrylamid. Acrylamid ist genau der Stoff, den man nicht haben möchte, wenn etwas verbrannt ist. Ihr kennt das vielleicht von Pommes frites. Wenn die zu im heißen Fett waren, dann sind die zwar schön knusprig, aber diese Röstaromen sind doch krebserregend. Die möchte man nicht haben. Und beim Kaffee gibt es noch eine ganz andere Säure, die man eigentlich auch nicht haben möchte und die über den Röstprozess sich nur wegrösten lässt, das ist die Chlorogensäure. Und industriell gefertigte Kaffees aufgrund der Temperaturverhältnisse und auch der Geschwindigkeit haben die meistens auch noch drin in vollem Umfang. Und das ist das, was vielen Menschen Bauchschmerzen macht, nicht das Koffein. Und deshalb ist mein wichtigster Tipp bei Tipp Nummer 3, ihr müsst doch nicht im Konsum am Regal stehen und nach einer Verpackung, was da draufsteht, eine Ware kaufen. Es gibt mittlerweile fast in jedem Ort oder in jedem nahen Umfeld einen Röster, einen kleinen Anbieter, wo ihr mal hingehen könnt und diese Frage stellt. Wie ist denn der Kaffee geröstet? Wie viele Minuten war der? Bei welchen Temperaturen drin? Ergo ein gutes Lebensmittel kaufen, was keine Säuren hat, die man nicht haben möchte. Und dann sind wir bei meinen drei wichtigsten Punkten. Also Wasserqualität, Temperatur bei der Zubereitung und eine gute Lebensmittelqualität beim Bohnenkauf.
Jetzt haben wir ja vorhin schon einmal kurz angeschnitten, Filterkaffee, Brühkaffee. Da würde mich noch interessieren, was wäre denn dein absoluter Pro-Tipp, dein Ass im Ärmel für alle, die den perfekten Filter- und Brühkaffee trinken möchten? Gibt es da einen ganz besonderen Tipp, wo du sagst, das weiß einfach niemand und wenn man das macht, dann wird der Kaffee besonders gut?
Oh Gott, ja. Ich finde die Frage tatsächlich sehr gut, weil es den nicht gibt. Ich könnte jetzt einen Tipp geben, der meinen Geschmack jetzt offenlegt. Das heißt, ich bleibe eigentlich dabei, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist am Ende Geschmackssache. Aber für mich ist ein Tipp bei Filterkaffee auf jeden Fall, kauft die richtige Mühle. Die Bohne will sorgsam geschnitten sein. Sie will nicht zerquetscht werden. Sie will, wie ein Diamant musst du dir jetzt vorstellen, Charlene. Stell dir vor, ein Diamant hat ganz viele Facetten und durch die vielen Facetten hat das Wasser viele Flächen, wo es angreifen kann und Extrakt machen kann. Und das geht auch nur, wenn eben eine Bohne geschnitten wird. Das Werkzeug in einer Mühle muss also sehr, sehr scharf sein und sehr, sehr gut geschliffen, um nicht ätherische Öle zu zerquetschen, die dann wieder als Genussträger und Öl, Klammer auf Fette, sind Geschmacksträger. Sie bringen ja die ganze Blumigkeit oder den Facettenreichtum eines Filterkaffees erst nach vorne. Und deshalb darf ich die nicht zerstören in einem Mahlvorgang. Stichwort auch zum Beispiel Keramikmahlwerk. Für mich bleibt viel zu viel vom ätherischen Öl im Keramik an sich hängen. Also es sollte wenigstens ein vergüteter Stahl sein und der soll von höchster Werkzeuggüte sein, der eben, wie gesagt, eine Bohne sorgsam schneidet und am Ende, Klammer auf, Filterkaffee ist ja in der Regel sehr grob gemahlen oder gröber gemahlen als eben Espresso-Mehl. Und dann sollten diese Schnittstücke eben von bester Qualität sein und nicht zerquetscht. Das heißt, wenn man die perfekte Filterkaffee-Extraktion wünscht, muss man bei der Mühle Geld ausgeben.
Ja, es ist das Wichtigste, dass eben das Mahlergebnis gleichmäßig ist. Richtig. Damit ich eben gleich große Partikel habe, gerade auch die aus der Mühle rauskommen, genau wie du es gesagt hast schon, nämlich dass das Wasser gleichmäßig extrahiert und die Aromen löst, ja, und dementsprechend die dann nachher auch in der Tasse dann eben sich entfalten können.
Danke für die Ergänzung, ist richtig, da bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Stimmt, warum ist das so wichtig? Weil wir reden ja nicht von Überdruck, sondern wir reden von atmosphärischem Erdanziehungsdruck. Das heißt, das Wasser sucht sich jetzt seinen Weg, so wie es durchkommt. Und wenn die Partikel möglichst homogen und gleichmäßig sind, habe ich die Chance auf ein gleichmäßiges Ergebnis, was aufgrund der fehlenden Druckes, wie beim Espresso, ja hier signifikant wichtig ist. Auch die Brühdauer ist eine andere als beim Espresso. Wir haben zum Beispiel, mein Lieblings ist gar nicht so der Filter, ist mehr die French Press. Das heißt, da wabern die Partikel ja frei rum. Aber da muss ich auch genau das Ergebnis für mich perfekt haben, damit das eben gleichmäßig aus allen Stückchen, die wir da geschnitten haben, sage ich immer, aus der Bohne, gleichmäßig extrahiert werden und nicht etwas überextrahiert oder unterextrahiert wird aufgrund der Größe. Ne?
Ja. Hast du denn auch einen Tipp? Du hast eben schon gesagt, für eine gute Mühle muss man schon ein bisschen was ausgeben, damit es eben möglich ist, dass gleichmäßig geschnitten wird und auch gleichmäßig extrahiert wird. Was wäre denn eine erschwingliche, aber gute Mühle?
Ja, Auch das ist tatsächlich jetzt wieder Geschmackssache. Also ich sag mal so generell, man sollte eher in einem Preisbereich mal anfangen zu schauen und sich über zwei Fakten klar werden. Also es sollte ein Konus sein und keine Scheibe. Also ein Konus meiner Meinung nach, für mich auf jeden Fall. Und die Mühle sollte dann nicht unter 180 Euro kosten, weil es einfach ein Erfahrungswert ist. Ein Werkzeug nenne ich das immer. Also dieser Konus, der muss von einem Werkzeugmacher, der muss nachverarbeitet werden, der muss geschliffen werden. Und diese Arbeit muss bezahlt werden. Das ist so. Und Legierungen, sprich auch Stähle, kosten halt Geld. Das ist nicht so wichtig, dass die Mühle, zum Beispiel gibt es in Korea tolle Mühlen, Handmühlen, die sind, wenn die hinfallen, kriegen die auch so einen Kitsch im Aluminiumgehäuse, weil das Aluminium sehr weich ist. Aber innen drin, die Führung und die Lager und die Werkzeuge sind top. Die sind von bester Qualität. Da muss man in Deutschland oder im europäischen Herstellungsbereich locker 100 Euro mehr ausgeben. Aber jetzt kommen gerade auch sehr, sehr viele Handmühlen auf den Markt wieder, die sehr vielversprechend sind. Ich würde eher sagen, um jetzt nicht einem Hersteller eine Lanze zu brechen und auch keine Schleichwerbung zu machen, ihr müsst euch da ein bisschen durch die Foren auch durchlesen und eure Meinung auch so ein bisschen suchen. Also zum Beispiel, wenn einer sagt, ein Edelstahl, Konusmalwerk, 41er, das ist titanisiert und das Ding kostet 230 Euro, dann stimmen die Parameter. Da weiß ich genau, ja, da schreibt einer was, der schon versteht, worum es geht. Und da wäre ich generell geneigt, diese Mühle auszuprobieren. Wenn das Geld einem zu viel ist, dann ist das vielleicht auch eine Überlegung zu sagen, ja, dann gehe ich lieber in einen Kaffee und trinke einen perfekten Kaffee, aber ich gebe kein Geld für Mist aus. Also ich kaufe mir jetzt keine scheiß Mühle, weil sie wirklich so wichtig ist. Ich gebe das Geld aus oder spare darauf hin. Ihr könnt euch dann auch sicher sein, das ist auch ein wichtiger Hinweis, wenn sie dann nicht so schmeckt, was auch durchaus immer noch sein kann. Also jede Mühle, behaupte ich bis heute, jede Mühle hat ihren eigenen Geschmack und ihr eigenes Geschmacksergebnis. Aus der Bohne, die man mag. Man kann also seine eigene Lieblingsbohne nehmen, 5 Mühlen und alle schmecken, ob ihr es glaubt oder nicht, alle schmecken anders. Im Facettenbereich, ne? Also nuanciert. Aber diese Mühlen haben auch alle einen guten Wiederverkaufswert. Das heißt, wenn sie euren Geschmack nicht 100% trifft, na Gott, dann habt ihr vielleicht 10 Euro Verlust, 20 Euro Verlust. Ihr kriegt es dann auch wieder verkauft. Testet durch, Kaffee trinken, ausprobieren, macht Spaß. Kauft euch den Kram, probiert es aus. Wenn es euch schmeckt, behaltet das. Wenn nicht, nehmt das mit für den Urlaub oder holt euch dann die zweite für zu Hause. Aber ihr müsst es ausprobieren. Kaffee ist Geschmackssache. Zu viel Theorie ist dann auch eher ein falscher Ratgeber. Es muss mir schmecken, komme ich gerne wieder drauf zurück. Ich muss meine drei wichtigsten Punkte für mich geklärt haben. Dann finde ich auch die passende Mühle für mich, ne?
Jetzt sag doch mal, du hast ja auch schon einiges an Berufserfahrung dabei, das merken wir ja auch. Was ist denn die spannendste Erkenntnis, die du durch deine Arbeit bisher machen durftest, neben dem Ausprobieren des Kaffees?
Ja, es gibt tatsächlich eine, die ist so schön wie traurig. Sehr gut ausgewählt, die Frage, Charlene, weil sie ergänzt eigentlich das Thema vorweg. Die Erkenntnis ist, dass eben kaum einer den Mut hat, mal guten Kaffee finden zu wollen. Dass kaum einer sagt, ich lege da so viel Wert drauf wie auf Bio-Eier, also Leute vertrauen gerade im Kaffeekonsum extrem viel auf Labels, die irgendetwas suggerieren, was aber aufgrund einer Preisgestaltung faktisch gar nicht sein kann. Und das ist das, was ich so traurig finde. Das ist so die Summe nach jetzt auch Kaffee betreiben, wo ich jetzt auch am Kunden arbeite und keinen ausbilde, der es ja professionell will, sondern einfach nur Konsumenten begegne, die so schnell zufrieden sind bei Kaffee. Das wünsche ich mir genau umgekehrt. Ich wünsche mir bei dem Erlebnis, und jetzt darf ich mal ein bisschen so selbstbeweihräuchernd sein, die Leute waren ja in meinem Kaffee und sagen, Mensch, so einen Filterkaffee habe ich noch nicht getrunken. Oder was ist das in dem Cappuccino? Warum ist der so süßlich? Bis hin zu den ganzen Kreationen, die wir so haben, auch im Trendbereich jetzt so Matcha Latte oder ein Golden Colonia mit Kurkuma Kaffee und
ja. Ah, lecker.
Und das alles immer eben ohne Zucker, sondern einfach über die Aromen. Wenn man ein bisschen was weiß, welche Bohne, welche Facetten bereithält, dann macht man daraus so ein paar Trendgeschichten. Und das wird sofort quittiert. Die Leute sagen, boah, super, ich komme so gerne hin. Ich bin so gerne bei dir. Freut mich, das ist so meine Mega-Erkenntnis. In meinem Café sind alle glücklich und nach Hause fahren sie und kaufen irgendeine Maschine und gehen dann in, muss ich jetzt mal böse sagen, in diesen Laden, der Aldi heißt, und kaufen für 7,99 € ein Kilo Tizio. Ne? Und da steht ein Bio-Fairtrade drauf und haben ihren Geschmack gefunden, gehen dem aber nicht nach. Das macht sonst fast keiner bei Lebensmitteln. Alle wollen immer Bio-Käse, Bio-Eier, Bio-Dies, Bio-Das. Und beim Kaffee wird das einfach auch so geglaubt oder ist eigentlich egal, Hauptsache billig. Und das ist bei mir genau anders. Also ich würde mir wünschen, aus der Erkenntnis heraus, dass die Leute hungriger werden und vor allem hungrig bleiben, Kaffee eine neue Chance zu geben, weil wir nie so viel Möglichkeiten hatten wie jetzt aktuell in diesem Trendthema Kaffee auch alles zu bekommen, was wir wollen und suchen.
Das ist die Jagd nach gutem Kaffee, ne? Das darf man einfach nicht verlieren, muss man dranbleiben.
Richtig,
ne?
Ja.
Aber sag mal, in deinem Kaffee Colonia hattest du ja jetzt auch schon einige Gäste da. Trotzdem wollen wir natürlich auch dir unsere Frage stellen, die wir immer stellen. Mit welchem Gast, der denn noch nicht bei dir im Kaffee Colonia zu Besuch war, würdest du denn gerne mal einen Kaffee trinken? Tot oder lebendig, ist egal.
Mit dem Dalai Lama.
Aha, und warum?
Ich finde, wenn ich mir das hier erlauben darf, wenn das jetzt nicht so den Rahmen sprengt, ne? Aber ich komme mal wieder zurück. Eingangs, das wichtigste Motto für mich zum Thema Kaffee ist Kaffee bei Freunden. Ich kenne, glaube ich, keine friedlichere Lebensweise als im Buddhismus. Und ein Mensch wie der Dalai Lama, der nie jemandem was getan hat und der so viel Menschlichkeit versucht zurückzubringen in eine Zeit, die ich als sehr schwierig empfinde, nicht, weil ich will das böse C-Wort jetzt nicht sagen. Das ist ja nur ein Auswuchs. Das ist ja genau, es nervt einfach. Aber die Frage ist, was tun wir dafür, um uns ein Stück weit besser zu fühlen, aber nicht um die Ressourcen weiter auszurauben, die Erde nun mal hat. Und ich glaube, der Buddhismus oder speziell die Übermittlung vom Dalai Lama in seiner völligen Friedlichkeit zeigt, dass es nicht höher, schneller, weiter ist, was uns so weit bringt. Aber trotzdem trinkt er zum Beispiel auch Tee oder wahrscheinlich auch Kaffee. Und ich denke einfach, dass das auch für mich alles auf den Punkt bringt. Eine Kleinigkeit zu genießen, da bin ich dabei. Aber nicht das große Ganze im Konsum zu suchen, sondern ein Stück weit wieder mehr Freundschaft zu generieren, auf Menschen zuzugehen, sich nicht auseinanderdeklinieren lassen, man ist das oder man ist das, sondern jeder Mensch hat berechtigt seine Vor- und Nachteile, das ist ja so. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt unterwegs sind, geht das nicht gut aus. Und deswegen ist das auch ein Motor gewesen für mich, um auch die Flanke jetzt nochmal zum Kaffee zu schlagen, uns Kaffee bei Freunden zu nennen, damit man wenigstens wieder eine gewisse Analogität in einer modernen Welt erreicht. Das geht mit Kaffee sehr gut, weil man dann einfach nicht ans Handy geht, weil man einfach miteinander quatscht. Ich nutze das auch, nicht, dass ihr das falsch versteht. Es geht nicht zurück. Also wir sind modern, wir sind eine moderne Welt. Das ist auch gut so. Wir haben auch viele Chancen in dieser Welt, aber wir müssen sie besser lernen. Wir müssen unseren Platz in der Welt suchen, nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssen wieder verstehen, dass das so nicht weitergeht, dass die Erde uns locker los wird, wie in den Sack Mücken, sage ich mal. Die Erde dreht sich weiter, aber es wäre doch schade drum. Also auch da wieder in meinem Siebengebirge, ich lebe hier und liebe total gerne und sehe, was die Natur alles kann und was Geschichte macht und wie schön Leben sein kann und das mit Genuss gepaart. Und die menschliche Zusammenkunft aller dieser Eigenschaften ist für mich der Dalai Lama, weil er einfach extrem friedlich ist oder er ist der Frieden für mich und man muss nicht religiös sein, einfach um das wahrzunehmen. Man kann einfach als Mensch sagen, ja, du erreichst das bei mir, du bist einfach gut, du bist nicht durchtrieben, dich interessiert Vorteil über anderen Menschen nicht, sondern du kannst so schön mit nichts zeigen, wie es geht, ein guter Mensch zu sein. Und deshalb ist das der Mensch, den ich mir am liebsten in meinem Kaffee wünsche.
Ja, was für ein wunderschönes Schlusswort. Wirklich sehr, sehr inspirierend. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, Christian, dass du bei uns zu Gast warst. Das war ein ganz toller Austausch. Danke dafür.
Gerne, da kann ich mich nur zurückbedanken. Schön, dass es so Podcasts gibt und dass man eine Chance hat, so ein bisschen nicht nur seinen Verkauf vorne zu zeigen, sondern wie man als Mensch, genau wie ihr das auch hinterfragt habt, was der Motor ist, hier zu sein. Und ihr habt das wirklich schön rausgearbeitet. Ich bin selber überrascht, was ich alles sagen durfte. Der Dank geht an euch zurück. Danke. Schön, dass es euch gibt.
Vielen Dank auch von mir, Christian, für diese tolle Folge und eine ganz tolle Unterhaltung.